Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Eines Abends vor 20 Jahren nahm ein Biologielehrer einen 17-jährigen Anhalter namens Jefferson Wesley mit. Anhalter waren selten an Chicagos exklusive North Shore, wo die Kids Camaros besaßen und viel Taxigeld mit sich führten. Noch seltener waren Highschool-Lehrer, die sie mitnahmen. Es war Mitternacht. Herr Lindwell hielt seinen gelben Toyota Land Cruiser an und forderte Wesley auf, einzusteigen. Weiter die Straße heruntergefahren, hielt Herr Lindwell den Land Cruiser an und bat Wesley, einen Moment zu warten, da der Ersatzreifen hinten klapperte. Er schaltete die Scheinwerfer aus, stieg aus dem Fahrzeug heraus und öffnete die Heckklappe. Unter einem Stapel von Werkzeugen fand er sein Jagdmesser, das er entsicherte und Wesley in den Rücken stieß. Er befahl dem Jungen, sich zu bücken, die Schlinge des Henkers an seinen Füßen zu suchen. Wesley tat dies. Er legte sie sich, wie von Herrn Lindwall angewiesen, um den Hals. Der Lehrer kletterte zurück auf den Fahrersitz und erklärte, »Die Sicherheitsgurte in diesem Jeep lassen sich nicht lösen. Leg deinen Kopf zwischen deine Beine. Ich werde deine Hände hinter deinem Rücken festbinden. Diese Schlinge ist an einer Reihe von Riemenscheiben befestigt. Wenn du dich wehrst, dann kann ich sie von hier aus festziehen und dich kontrollieren.« Wesley hatte jetzt guten Grund zu glauben, dass man ihn töten würde. Als Sohn eines Chicagoer Polizisten hatte er schon viele Geschichten gehört und in diesen Geschichten überlebten Kinder. Die Schlingen trugen selten. Northbrook, Illinois ist eine Stadt, in der das Leben gut ist. Das durchschnittliche Haus kostet $340,000, 97% der Kinder gehen aufs College und wenn man bei Sunset Foods einkauft, eilen rotgewandte Parkwächter herbei, um das Auto zu beladen. Northbrook bietet Pavillons für seine Picknicker und elektrische Anzeigetafeln für seine Little Leaguers. Senioren, die durch die verwinkelten Gassen der Innenstadt schlendern, erhalten satte Rabatte auf handgemachtes Eis. Es war die Glenbrook North High School, in welcher der Mörderlehrer unterrichtete. Sie haben Glenbrook North schon einmal gesehen. Vielleicht nicht persönlich, aber in fast dokumentarischer Form in The Breakfast Club, 16 Candles und Ferris Bueller's Days Off. Den Filmen, die auf der Highschool des Regisseurs und Northbrook-Lieblingssohns John Hughes basieren. Wenn man an der Glenbrook North mit der falschen Mappe, den falschen Eltern und der falschen Nase auftaucht, amüsiert man die Schüler nicht nur, man macht sie krank. Ein ehemaliger Schüler der Highschool berichtet, sich völlig fehl am Platz zu fühlen. Seine Sprache, sein Aussehen, seine Haare, all dies passte einfach nicht zu den Neuen an der Schule. Er berichtete, Mr. Lindwall war vielleicht die einzige Person in Glenbrook North, die noch mehr fehl am Platz war als sich selbst. Herr Lindwall, ein riesiger, bärtiger Mann, lebte in einem Wohnwagen. Er liebte die freie Natur und ging entschuldigend mit einem eingezogenen Schulterblatt, wie es sich tat, vor sich hin. Sein Hängebauch war der Beweis dafür, dass er keinem der vielen Fitnessclubs in der Gegend angehörte, und seine Schlabberhosen ließen ihn wie ein Kind aussehen, dessen Mutter ein Outlet eingekauft und nie genug zum Bügeln wusste. Eigentlich hätten die Schüler diesen Naturwissenschaftlehrer bei lebendigem Leibe verspeisen und ihn mit seinem rostigen Jeep und seinen kitschigen Pulloverwesten wimmernd zurück in den Sherwood Forest schicken sollen, aus dem er gekrochen war. Stattdessen umarmten sie ihn. Sie spürten etwas Sicheres an ihm. Mr. Lindwall hatte ein gutes Gespür für Kinder. Bevor er Namen lernte, ahnte er bereits, wer besondere Aufmerksamkeit brauchte, wer zu Hause Schmerzen hatte, wer ihn Rick nennen musste. Er achtete auf unterschwellige Botschaften und verstand, dass manchmal eine Frage über Emoben in Wirklichkeit eine Frage über Entfremdung war. Fast sofort bat ihn die beeindruckte Schulleitung, Zeit für das alternative Programm der Schule aufzuwenden. Das war der Code für das Programm der Außenseiter, Drogenabhängiger und das Programm der Verlierer. Für die meisten Lehrer wäre das eine Strafe für Babysitter gewesen. Für Lindwall war es eine Berufung. Innerhalb weniger Wochen lernten Kinder, die von ihrer Mutter vom Leben von Northbrook weggeworfen worden waren, für Rick Naturwissenschaften und nannten ihn den besten Lehrer, den sie je hatten. Mein erster Kontakt mit Mr. Lindwell fand während der Footballsaison im Trainingsraum statt, wo er die Knöchel der Sportler bandagierte und ihre Schmerzen nach der Schule auskurierte. Als ich behandelt werden musste, brachte er mir bei, wie ich mich dehnen sollte, um Schienbeinbrüche zu vermeiden, fast so, als würde ich tatsächlich nach Glenbrook North passen. Andere Sportler hielten Herrn Lindwalls fehlenden Augenkontakt wahrscheinlich für sein Bedürfnis, sich auf ihre Beschwerden zu konzentrieren. Doch ich kannte diesen abwärtsgerichteten Blick. Das war ein Mann, der sich innerlich schämte und betete, dass man ihn nicht sehen konnte, wenn er einen nicht sehen kann. Die Tatsache, dass andere Menschen Herrn Lindwall bewunderten, machten ihn zum Lieblingslehrer vieler Schüler, mich eingeschlossen. Herr Lindwall, der die Schlinge um seinen Hals von seinem Fahrersitz aus zuziehen konnte, schaltete die Scheinwerfer des Landcruisers an, stellte das AM-Radio ein und fuhr auf die Route 120. Sein Wohnwagen in der Nähe der Northbrook war nur 20 Meilen entfernt, aber er fuhr mehr als eine Stunde lang im Zickzack über Nebenstraßen, um den Jungen zu verwirren. Vielleicht dachte Wesley während dieser Fahrt an seine Mutter. Er hatte früh am Abend aufgelegt, als sie ihm gesagt hatte, er solle bleiben, wo er war, und nicht nach Hause laufen. Sie würde ihn abholen kommen. Vielleicht dachte er auch an seine Freundin Donna, die er an diesem Abend gesehen hatte. Das Paar hatte geplant, nächste Woche zu ihrem Abschlussball zu gehen. Sie waren verliebt. Herr Lindwall fesselte die Knöchel des Jungen mit Klebeband. Er nahm die Motorhaube ab und klebte ihm die Augen zu. Der Landcruiser fuhr nach 1 Uhr nachts in den Wohnwagenpark in der Nähe von Northbrook ein und Herr Lindwall parkte ihn bündig vor der Fliegengittertür seiner Wohnung. Er trat an Wesleys Seite, öffnete die Tür, entfernte die Schlinge und stülpte ihm eine Haube über den Kopf. Mit einem Schraubenzieher rüttelte er an der manipulierten Gürtelschnalle, bis der Mechanismus einrastete. Es dauerte nur wenige Augenblicke, bis er den Jungen mit scharen Absätzen rückwärts in den Wohnwagen zog. Mr. Lindwall legte ihn im Wohnzimmer auf den Rücken, fesselte die Knöchel des Jungen mit Klebeband, nahm ihm die Kapuze ab und verband ihm die Augen. Dann stellte er Wesley Fragen. Hast du eine Freundin? Schläfst du mit deiner Freundin? Masturbierst du? Spritzt es heraus? Dann ging Herr Lindwall in ein anderes Zimmer, um einen Schraubenzieher und etwas Vaseline zu holen. Eines Tages schlichtete Lindwall einen Streit zwischen einem beliebten Schüler und einem Außenseiter. Es gab eine heftige körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden. Herr Lindwall, der in einem Nebenraum unterrichtete, eilte schnell herbei, legte ihm eine Hand auf die Schulter und schirmte den Jungen mit seinem Rücken vor den johlenden Schülern ab. Er konnte es nicht ertragen, dass die anderen Schüler ihn weinen sahen. »Du bist besser als die«, sagte er mit leiser Stimme. »Du bist besser als sie.« Hier war ein Mann, ein Erwachsener, den alle liebten, der instinktiv an dem Kind mit dem zerbrochenen Gesicht vorbeilief, um das Kind mit den zerbrochenen Gefühlen zu trösten. Mr. Lindwall öffnete Wesleys braune Korthose und schob sie ihm bis zu den Knöcheln. Dann tat er dasselbe mit seiner eigenen Hose. Er befahl Wesley, seinen Mund zu öffnen. Er steckte sein Glied hinein und forderte Wesley auf, es zu lecken. Wesley gehorchte. Mr. Lindwall konnte nicht zum Höhepunkt kommen. Er zog seinen Penis zurück und begann zu masturbieren. Als er kurz vor dem Höhepunkt stand, steckte er seinen Penis wieder in Wesleys Mund und ejakulierte. Nachdem das geschehen war, flehte Wesley:
Bitte, das reicht. Ich will nicht mehr.
Eine Stunde verging. Mr. Lindwall machte einen Knoten in eine Socke, stopfte sie in Wesleys Mund und klebte die Lippen des Jungen zu. Herr Lindwall rollte den Jungen auf den Bauch und sagte:
Ich werde jetzt Analverkehr mit dir haben.
Er stellte jedoch fest, dass er keine Erektion aufrechterhalten konnte. Mr. Lindwall schöpfte etwas Vaseline, strich sie auf den Schraubenziehergriff und fuhr mit dem Werkzeug über Wesleys Pobacken, um ihm zu sagen:
Jetzt treibe ich es mit dir.
Er schob die Spitze des Griffs in Wesleys Anus und sagte:
Jetzt mache ich es mit dir.
Einen Moment später entfernte er das Werkzeug und teilte Wesley mit, dass er seine Meinung geändert habe. Herr Lindwall stülpte dem Jungen die Kapuze über den Kopf und zog die Schlinge fest zu. Danach zog er dem Jungen die Hose hoch und zerrte ihn zurück auf den Landcruiser, wo er den Sicherheitsgurt anlegte und die Schlinge wieder befestigte. Die ganze Zeit über versicherte er Wesley, dass er ihn in der Nähe seines Zuhauses absetzen würde. Wesley zitterte und bebte. In der Nähe von Wesleys Haus begann der Junge wieder zu murmeln und zu zappeln. Herr Lindwall zog die Schlinge fester zu und sagte ihm, er solle sich entspannen, sie seien doch fast am Ziel. Das Gemurmel ging weiter. Herr Lindwall drehte das Radio auf, weil ihn das Stöhnen störte. In der Nähe der Route 120 fuhr er von der Straße ab, um den Jungen herauszulassen. Nachdem er Wesleys Kapuze abgenommen hatte, sah Herr Lindwall, dass der Junge sich nicht mehr bewegte. Er löste die Schlinge und hörte den Jungen gurgeln. Er wusste, dass diese Geräusche keine Worte waren. Wesley war tot. Mr. Lindwall wendete sich ab und fuhr zurück zu seinem Haus. Er hatte Wesleys Leiche in das hintere Schlafzimmer geschleppt, ihn entkleidet, ihn losgebunden und ihn dann in eine Fötusstellung gebracht. Er badete die Leiche, deckte sie mit einer Decke zu, wartete bis zum Tageslicht und fuhr dann zum Baumarkt. Er wollte schwere Müllsäcke kaufen. Als er zurückkam, stopfte er den nackten Körper in zwei dieser Säcke, bis keine Haut mehr zu sehen war. Er schob den Haufen in den Landcruiser und fuhr zu einem Campingplatz in Wisconsin. Er lud die Leiche neben einem Baum ab. Am Montagmorgen war er wieder in Glenbrook North und unterrichtete 10 Klässler über Miethose. Einige Wochen nach der Prügelei in der Schule wurde er wegen Entführung, sexueller Nötigung und Mordes an Jefferson Wesley angeklagt. Laut Zeitungsberichten wurde gegen ihn auch wegen der Entführung und des sexuellen Übergriffes auf 2 andere junge Männer in der Nähe ermittelt. Es kursierten Gerüchte über weitere mögliche Opfer. Darüber, dass er seine Schüler belästigt hatte und vielleicht über weitere tote Lindwall-Leichen da draußen. Herr Lindwall hat Zahnschmerzen, sagten Lehrer und Verwaltungsangestellte den Schülern, die am Morgen nach seiner Verhaftung zu seinem Unterricht erschienen. Die Lehrer sagten den Kindern, dass Herr Lindwall überhaupt nicht so war, wie er aussah. Nach einiger Zeit antwortete Herr Lindwall auf den Brief eines Schülers. Ich möchte Sie gerne treffen, Bob. Schicken Sie mir einige Ihrer letzten Schriften, damit ich mir ein Bild davon machen kann, was für ein Mensch Sie geworden sind. Bitte lassen Sie uns in einer Woche zusammenkommen. Ich freue mich sehr darauf. Die Antwort an Herrn Lindwall erreichte ihn nach wenigen Tagen. Lieber Herr Lindwall, sagen Sie mir bitte, wann und wo ich hingehen soll. Ich freue mich auch darauf, Sie zu sehen. Um einen Häftling in der JVA Joliet besuchen zu können, muss der Häftling ihren Namen auf eine Liste mit zugelassenen Besuchern setzen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nach all den Jahren war immer noch nicht klar, was passiert war, wen er getötet hatte und wen nicht, was ein Gerücht war und was eine Tatsache. Zum ersten Mal seit 1979 kehrte Mr. Lindwall in das Leben eines seiner ehemaligen Schüler zurück. Rick Lindwall liebte es, sein Kind zu sein. Wenn andere Zehnjährige in der nördlichen Vorstadt von Chicago im Jahr 1954 ihr Spiel mit der Demütigung eines reichen Kindes milderten, war Rick Lindwall ein echter Draufgänger. Ein Kerl mit ständigen Schürfwunden an Ellenbogen und Knien. Er liebte es so lange, ein Kind zu sein, bis er 10 Jahre alt war. Er war an rheumatischen Fieber erkrankt und sein Leben hatte sich verändert. Die Krankheit, die das Herz angreift, zwang den Jungen, einen Sommer lang das Bett zu hüten und führte dazu, dass er 8 Wochen aus der 6. Klasse verpasste. Für einen Cowboy, der Tausende von Indianern erschlagen hatte, war das zu viel des Guten. Bald darauf verrieten auch andere Teile seines Körpers, dass etwas nicht stimmte. Im Alter von 12 Jahren entwickelte Rick Brüste. Nicht nur Fleischfalten, die man bei übergewichtigen Kindern findet, es waren richtig Brüste. Zur gleichen Zeit begann sein Penis zu schrumpfen und seine Schamhaare hörten auf zu wachsen, bis das entsetzte Kind sich zu fragen begann, ob es überhaupt noch ein Junge war. Rick brannte darauf, es seinen Eltern zu sagen, aber er sagte nichts. Er ahnte, dass diese Entwicklung etwas mit Sex zu tun hatte, und Sex war im Hause Lindwall ein Tabu. Er schaffte es, sich eine Zeit lang im Stillen zu quälen, doch als seine Scham in Verzweiflung umschlug, musste er seinen Eltern sagen. Sein Vater war unnahbar. Ein Milketoast von einem Mann, der zu schüchtern war, um ein Restaurant auszuwählen, deshalb vertraute er sich seiner Mutter an. Eine herrschsüchtige Hosenträgerin in einer June Cleaver Area. Er flehte sie um Hilfe an und sagte ihr, dass er sich selbst hasste. Sie erklärte es zu einem allgemeinen Problem und drängte den Hausarzt dazu, den Jungen mit Spritzen und einem Klaps auf den Rücken zu behandeln. Als die Brüste größer wurden, zuckten Mutter und Arzt mit den Schultern. 1956 wusste niemand, dass Rick Lindwall wahrscheinlich an einem sogenannten Klinefelter-Syndrom litt. Menschen mit dieser Krankheit haben ein zusätzliches X-Chromosom und ein Durcheinander von Geschlechtsmerkmalen und sind sexuell unfruchtbar. Ein paar Spritzen mit Testosteron hätten Rick das Gefühl gegeben, wieder ein Junge zu sein, hätten sein männliches Aussehen wiederhergestellt, hätten ihm zumindest geholfen, das zu überstehen, was ihm bevorstand. In der Schule wurde Rick in der Umkleidekabine zum bevorzugten Futter für Jungen, deren eigene frische Schambehaarung ihnen neuen Mut verlieh. »Wo ist dein BH? Du bist in der falschen Klasse«, sangen sie im Falsett und zeigen ihm den Weg zur Mädchentoilette. In der Umkleidekabine begann Rick, sich als Gottes Fehler zu betrachten. In der Junior High School hatte Rick keine Freunde und nur ein einziges Date. Vom Schamgefühl zerfressen traute er sich nicht, dass jemand ihn kennenlernte, denn man trifft nicht jeden Tag einen Kastraten. Er blieb dem Sport treu, den er liebte, indem er Sporttrainer der Highschool wurde, der die Footballspieler aufnahm. Im Trainingsraum war er fasziniert von den Körpern, nicht in sexueller Hinsicht, denn Rick wusste immer noch nicht, was sexuelle Gefühle waren. Er wusste nicht, dass sie existieren. Er starrte die Sportler an, um Informationen darüber zu sammeln, was er hätte sein sollen. Die Northbrook Junior High School war begeistert, Herrn Lindwall zu bekommen. Er war klug, kannte sich in den Naturwissenschaften aus und nahm sich selbst nicht allzu ernst. Die Schulleitung hielt ihn für den ideellen Lehrer, für die schwierigste aller Junior High School Klassen, dem Sexualkundeunterricht. Herr Lindwall nahm den Auftrag mit Gleichmut an und eilte dann in den Buchladen, um die Grundlagen zu pauken. Er war 27 Jahre alt und hatte noch nie masturbiert. Lindwall war beliebt bei den Lehrern und Schülern. Immer wenn er auf den Gang lief, lächelte ihn der Hausmeister zu. Andere Schüler lächelten ihm zu. Sie nannten ihn beim Vornamen. Ein Jahr und 3 Wochen, nachdem er Lindwall sich von Jefferson Wesley getrennt hatte, nahm er einen weiteren nächtlichen Anhalter mit. Kelly Smith, 18 Jahre alt. Er brauchte eine Mitfahrgelegenheit zu einer Taverne. Mr. Lindwalls Methode war dieselbe. Klappernde Reifen, Jagdmesser, Schlinge, Klebeband, Motorhaube. Doch diesmal ging er nicht so gründlich vor. Er band Smiths Handgelenke locker zusammen, sodass der Junge die Fesseln während der umständlichen Fahrt zurück zum Wohnwagen ausdehnen konnte. Er schaffte es, nach dem Anhalten des Fahrzeuges zu entkommen und schrie: »Hilfe! Hilfe, Polizei!« In seinem Wegrennen haben Nachbarn ihn gehört. Wenige Augenblicke später traf ein Streifenwagen ein und brachte den Teenager, der unterwegs eingesammelt wurde, zu der Polizeistation von Glenview, nur 2 Meilen von der Glenbrook North High School entfernt. Sie fuhren zu dem Hause von Mr. Landwehr. Die Beamten befragten Smith im Keller und machten sich ein Bild von seinem Aussehen. Er erzählte ihnen die Geschichte. Mr. Landwehr, der eingesammelt worden ist von der Polizei, erzählte im Obergeschoss eine andere Version. Er erklärte, dass er drinnen Smith dabei beobachtet hatte, wie er verschiedene Gegenstände gestohlen habe. Den jungen Mann habe er darauf versucht zu verletzen. Er ist entkommen. Die Beamten erhielten einen Durchsuchungsbefehl. Im Schlafzimmer fand einer von ihnen eine Filmrolle mit der Aufschrift Boys. Laut Herrn Lindwall waren mehrere Fotos während eines Highschool-Camping-Ausfluges aufgenommen worden. Auf einem Küchenstuhl fand ein Beamter ein Seil mit einer Kapuze. Das Seil sei zum Campen gedacht, sagte Herr Lindwall. Draußen entdeckte ein Beamter bei Einbruch der Dämmerung eine Schlinge, zudem ein Messer und 3 Rollen Klebeband. Er fragte Herrn Lindwall, ob er ihnen erzählen wolle, was wirklich passiert sei. Als Herr Lindwall im Sommer 1980 vor Gericht stand, war er selbstmordgefährdet und hatte alles in seiner Macht Stehende getan, um den Staat davon zu überzeugen, ihn hinzurichten. Seine Geständnisse waren detailliert. Sein Geständnis scharf und seine Verzweiflung vollkommen. Der Staat beschuldigte Lindwall des Mordes, der schweren Entführung und der abweichenden sexuellen Nötigung von Jefferson Wesley sowie der schweren Entführung von Kelly Smith und eines anderen jungen Mannes. Die Geschworenen brauchten 2 Stunden, um Mr. Lindwall in allen Punkten zu verurteilen. Am nächsten Morgen waren die Schlagzeilen in den Tageszeitungen Chicagos groß. Die Stadt wollte Blut sehen. Da er spürte, dass der Richter durch Lindwalls Geschichte bewegt worden war, entschied sich sein Anwalt dafür, Bailey und nicht die Geschworenen über das Strafmaß entscheiden zu lassen. Herr Lindwall durfte sich zuerst an das Gericht wenden. Herr Lindwall beschrieb seine Kindheit, die Grausamkeiten, die er ertragen musste, als sich sein Körper veränderte und die Unmöglichkeit, als Kastrat zu leben. Während Mr. Lindwall sprach, kratzte Richter Bailey diese Notizen in sein übergroßes Notizbuch. Er hat ein gutes Leben geführt. Kein Vorstrafenregister. Bizarrer Fall. Dann verkündete er dem Gerichtssaal: »Ich muss sagen, der Angeklagte ist sehr ungewöhnlich, was diese Gerichte betrifft. In 10 Jahren als Richter hier und in 4 Jahren als Staatsanwalt auf Bundesebene begegnete man nur wenigen Angeklagten wie diesem. Ich habe keine andere Wahl, als den Angeklagten wegen Mordes zu lebenslanger Haft ohne Bewährung und wegen anderer Anklagepunkte zu 60 Jahren Haft in Illinois zu verurteilen. Das war's.« Ausdruckslos sammelte Mr. Lindwall seine Papiere ein, so wie er es nach dem Biologieunterricht getan hatte. Er wartete einen Moment, um sich zu vergewissern, dass er niemand brauchte, und verschwand dann im Strafvollzug von Illinois. Er war 36 Jahre alt. Ich bin heute 36 Jahre alt. Am Anmeldeschalter prüft ein Wächter eine Liste auf meinen Namen und teilt mir mit, dass der Typ, den Sie hier besuchen, nie Besuch bekommt. Ich halte Ausschau nach dem buschigen 240 Pfund schweren Lehrer. Doch er ist nicht unter den tätowierten Sträflingen. Dort sitzt nur ein Mann allein in diesem Raum. Er hat einen ordentlich gestutzten grauen Bart und wiegt nicht mehr als 160 Pfund. Er trägt ein blaues Hemd aus dem Gefängnis, lockerer als die anderen Gefangenen, und hat freundliche Augen. Mr. Lindwall und ich schütteln uns die Hand. Er entschuldigt sich, dass er sich nicht an mich erinnert. Er erzählt davon, dass sein Tag immer damit beginnt, eine heiße Schokolade zu trinken. Dann faltet er 6 Stunden lang Wäsche, bevor er Kreuzworträtsel löst. Je schwieriger, desto besser. Herr Lindwall ist höflich und liebenswürdig. Dann wendet er sich zu mir. »Warum interessieren Sie sich für mich?«, fragt er. Einen Moment lang bemühe ich mich auf ausgefeilte Erklärungen. Stattdessen platze ich heraus. War es denn falsch, Sie zu mögen? Ich war ein guter Lehrer und manchmal ein guter Mensch. Ich habe eine Menge guter Dinge getan. Doch ich habe 2 getrennte Leben geführt. Warum haben Sie das getan? Dann beginnt er, mir von seinen Verbrechen zu erzählen. Ich bin nicht homosexuell. Es waren noch keine Sexualverbrechen. Ich habe sie begangen, um meine Neugierde zu befriedigen. Wenn Sie denken, dass jemand mit 31 Jahren anfängt, Verbrechen zu begehen, dann liegen Sie falsch. Die Dinge reichen sehr, sehr weit zurück. Wussten Sie, dass ich bereits in Glenbrook North gekündigt hatte, bevor ich erwischt wurde? Ich habe das getan, weil ich meinen eigenen Schülern nicht schaden wollte. Die Dinge, die ich tat, befriedigten mich nicht mehr. Ich wusste, dass ich die Dinge auf eine andere Ebene bringen würde. Wäre ich nicht geschnappt, wer weiß, was ich getan hätte. Erinnern Sie sich an die Sporthalle. Eines Tages gab es eine Auseinandersetzung zwischen einem sehr sensiblen Jungen. Er ging durch die Sporthalle und die Sportler hänselten ihn gnadenlos. Er hatte ihn verprügelt, einen anderen Schüler. Und er hatte geweint. Ich habe ihn umarmt und versucht, ihn zu trösten. Der Junge tat mir so leid, ich wollte nur seinen Schmerz lindern. Doch in diesem Moment, als ich ihn tröstete, wollte ich ihm auch wehtun. Der Wärter stupste mich nach einer Weile an und sagte, dass die Zeit um sei. Herr Lindwall sagte, ich könne ihn gerne wieder besuchen. Ich bin etwas verwirrt und reagiere, indem ich versuche, ihm ein Mountain Dew für unterwegs zu kaufen. Er lächelt und sagt, nein, das ist nicht erlaubt. Dann schüttelt er mir die Hand. Auf dem Parkplatz kritzle ich mir Notizen. Klug, wortgewandt, sanfte Stimme, ehrlich. Wollte eigene Schüler verletzen. Sagt, er war bereit, ein Serienmörder zu werden, schlimmer als Gacy. Andere Verbrechen, von denen niemand etwas weiß. Erinnert sich an ein sensibles Kind, auf dem Flur. Er wollte es verletzen. Er ist immer noch ein guter Kerl. Auf dem Weg nach Hause fahre ich die Straße entlang und denke über unser Gespräch nach. Ich denke über seine Wäsche, über Oprah und unentdeckte Verbrechen nach. Ich suche nach Hinweisen. Plötzlich auf halbem Wege zwischen Gefängnis und Zuhause nehme ich den Fuß vom Gaspedal. Der Wagen driftet langsam auf den vereisten Seitenstreifen. Immer noch ein guter Kerl. Autos brausen an mir vorbei und wirbeln den Schnee auf. Ich starre mit laufendem Motor geradeaus. Ich denke an den sensiblen Schüler, den Mr. Lindwall getröstet hatte und doch verletzen wollte. Dann fällt mir eines ein. Der Schüler, den Mr. Lindwall damals getröstet hat und doch verletzen wollte, das war ich.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.